So, wenn ich mich hier ein bisschen umgucke, finde ich das richtig Hammer, dass wir ein volles Haus heute haben. Schön voll, die Familien von den Butlern, von den Abschlussbutlern sind da und wir feiern diesen Tag zusammen. Und das ist richtig cool zu sehen, auch bei den Picknicken, die wir zum Beispiel letztes Mal haben, wo die Gemeinde zusammengekommen ist, wir Gemeinschaft gefeiert haben und wir solche Sachen einfach gemeinsam feiern können. Und was feiern wir heute eigentlich ganz genau? Es ist immer so eine spannende Frage. Das hängt ein bisschen mit der Frage zusammen, was ist eigentlich der Butt? Das werde ich auch immer mal wieder gefragt. Oder wenn ich darüber nachdenke mit Leuten, wie gestaltet man den Butt? Was ist das eigentlich? Also worum geht's beim Butt? Jeder hat auch ein bisschen verschiedene Vorstellungen, was der Butt eigentlich ist. Aber am Ende des Butts, heute also mit diesem Gottesdienst, feiern wir, dass junge Menschen, die vier, die heute den Abschluss machen, die sind gereift dazu, mündig und in Freiheit, sich für Jesus oder eine andere Religion, das ist eine komplette Freiheit, sich zu entscheiden. Dass sie dahin gekommen sind, dass sie ein Ja zu Jesus sagen können, auch ein Nein. Das gehört auch manchmal zu. Manchmal muss jemand länger unterwegs sein. Manchmal entdeckt er ganz andere Dinge. Aber wir feiern, dass Leute mit Jesus unterwegs sein dürfen und jetzt sich auch entscheiden können für ihn. Und das ist richtig cool. Kurz gesagt, der Butt ist so ein bisschen so wie der erste Schritt, vielleicht auch um erwachsen zu werden, um darüber nachzudenken, was glaube ich eigentlich? Nehme ich das mit, was ich zu Hause alles geglaubt habe und was meine Eltern mir mitgegeben haben? Oder was ist mein Statement dazu? Wovon bin ich überzeugt? Wo muss ich vielleicht noch etwas suchen? Wo muss ich mich ab jetzt auf den Weg begeben? Und das ist ein krasser Wendepunkt, glaube ich. Ein toller Moment, den wir heute zusammen so ein bisschen erleben dürfen, wo wir Jugendliche losschicken auf diese Reise und wo wir ihnen sagen, hey, mit dem Buttabschluss fängt dein Glaube erst richtig an. Da geht es dann richtig los. Was der Butt genau ist, also die zwei Jahre vor dem Gottesdienst jetzt hier, das lässt sich mit zwei Sätzen so ein bisschen zusammenfassen. Das eine ist, wir, die mit den Buttlern unterwegs sind, wir möchten ihnen helfen, Gott kennenzulernen. Nicht direkt eine Entscheidung für ihn zu treffen, aber zu wissen, wer ist dieser Gott am Ende? Was für Gedanken hat er über mich? Wie ist er in meinem Leben präsent? Wo kann ich ihn entdecken? Wen kann ich dazu fragen? Und so weiter. Also alles, was mit dieser Reise Glaube zu tun hat. Und das Zweite ist, dass wir als diejenigen, die unterwegs sind mit ihnen, wir sind voll auf begeistert von Gott und wir wollen diese Begeisterung teilen. Wir wollen es weitergeben. Wir wollen sagen, warum es sich lohnt, mit Gott unterwegs zu sein, warum wir so fest an ihn glauben, warum wir auch Zweifel haben und Gott kämpfen können und trotzdem mit ihm unterwegs sind. Das ist das Zweite, was wir über zwei Jahre im Butt, wenn wir uns wöchentlich treffen, auch weitergeben möchten. Diese Begeisterung von Jesus, was er für uns getan hat. Diese Geschichte, die Gott mit den Menschen geschrieben hat. Und auch das Wesen Gottes, was ihn beschreibt, wie er ist, wie er uns begegnet. Und an dieser Stelle können wir das auch offen zugeben, wir als Mitarbeiter so ein bisschen. Wir versuchen auch ein bisschen, sie zu überzeugen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also wir wollen schon so ein bisschen diesen Eindruck hinterlassen, dieser Gott ist einfach unfassbar. Er liebt uns mehr, als wir es uns hier vorstellen können. Und das wollen wir unbedingt mitgeben, diese Begeisterung, die wir haben, mit den Butlern zu teilen. In der Hoffnung, dass sie sie später weiterteilen, selber. Butt ist also nicht einfach eine Schule. Also Butt ist nicht etwas, wo ich einfach nur Informationen sammle die ganze Zeit. Auch wenn es Teil davon ist. Also wenn es einfach zum Butt dazugehört, dass wir manche Sachen auch lernen müssen und durchpauken müssen zusammen. Butt ist auch nicht einfach nur ein Freundestreff, wo ich mich am Sonntag mit meinen Freunden ein bisschen chille für eine Stunde und dann vielleicht irgendwie ein Getränk irgendwie von der Gemeinde snacken kann und danach gehe ich wieder nach Hause, sondern wir wollen uns ein paar Fragen zusammen auch stellen. Wir wollen uns auch ein bisschen Gedanken machen darüber eben, dass eine mündige Entscheidung am Ende steht. Dass jemand alles hat in der Hand, um eine Entscheidung zu treffen. Butt ist aber auch nicht einfach nur, religiöse Erziehung. Also wir erwarten nicht von denen, dass sie genauso werden wie wir. Wir prägen sie, wir versuchen sie in Gottes Begegnung zu bringen. Aber wir drücken ihnen nicht unseren Stempel auf im Butt. Auch wenn es dazu gehört. Auch wenn es manchmal dazu gehört, dass wir manche Sachen ausprobieren, wo die vielleicht gar keinen Bock drauf haben. Oder wo wir mal irgendwo hingehen, wo die gar keine Lust drauf haben. Das gehört auch dazu. Einfach mal sich dem zu stellen. Und ganz unabhängig von all diesen Sachen, wollen wir den Buttlern einfach sagen, was Gott über sie denkt. Und dass er ein großes, großes Versprechen über sie gesetzt hat, dass er immer bei ihnen ist, egal wie sie sich entscheiden, dass er sie sieht und dass er sie liebt. Punkt. Das wollen wir weitergeben im Butt. Und wer mich kennt, Ich mache ab und zu gerne so Aktionen. Bei der Gemeindefreizeit waren auch ein paar Leute dabei, wie man Glaube auch ein bisschen erlebbar machen kann. Also ein bisschen unterwegs sein kann, das sichtbar macht, vielleicht zu Anschauungszwecken oder auch tatsächlich, um sich selbst zu erfahren, eine Gruppe zu erfahren. Ich liebe Erlebnispädagogik, so heißt das Fachbegriff. Also wo man einfach mal zusammen aktiv wird und sich Dinge anschaut und sich selbst und sein Glauben vielleicht sogar reflektieren kann. Deswegen fand ich die Idee von den Butlern, der Gottesdienst ist normalerweise etwas, was die Butler gestalten. Und wir geben dann einfach nur das, wo wir unsere Expertise dazugeben können oder wo wir sie übernehmen können. Aber die Idee und die Gestaltung kommt von denen. Deswegen fand ich die Aktion mit den Stationen so cool eigentlich an sich. Wenn ihr das genau beobachtet habt, stand da immer so Wolke 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. So ein bisschen wie Stationen, die man in den Himmel, das klebte dann hier an der Tür, so ein bisschen eine nach der anderen abschließt. So. Und ich finde das einen coolen Gedankengang und auch so ein bisschen erlebbar gemacht. So ein Gedanke, so von wegen, muss man sich den Himmel eigentlich verdienen? Muss ich da so Stationen abgehen, dass ich dann erst rein darf, dann später zu allen anderen? Das ist auch eine spannende Frage. Und die Fragen, die dann damit zusammenhängen, die sind ebenfalls spannend. Müsste ich vielleicht dies oder jenes tun, um in den Himmel zu kommen? Damit ich mir auch sicher sein kann, dass ich in den Himmel komme, die Gemeinschaft mit Gott feiern kann. Oder wenn ich mich vergleiche mit anderen und sage, hey, die sind ja viel weiter als ich irgendwie im Glauben oder die sind reifer oder die sind mehr gewachsen oder was weiß ich. Was bedeutet das für mich und meine Beziehung zu Jesus? Muss ich noch im Glauben wachsen? Muss ich noch mehr tun? Muss ich noch irgendwelche Stationen oder Level oder Grade oder Wachstumsschritte machen, damit ich in den Himmel komme? Richtig spannende Fragen. Das war auch sehr spannend, am Buttag darüber ein bisschen nachzudenken. Und unsere Alltagserfahrung ist aber etwas, das bestätigt das doch eigentlich normalerweise. Also nehmen wir zum Beispiel den Sport. Im Sport, damit ich irgendwo reinkomme, irgendwo mich für qualifiziere, muss ich erst Leistung bringen, auf ein bestimmtes Niveau kommen. Oder bei der Musik, damit ich irgendwo eingeladen werde oder auch mit Musik viel Geld verdienen kann, was immer, muss ich erstmal gut genug werden. Oder nehmen wir die Bildung. Ich kann bestimmte Sachen erst studieren oder lernen oder mich damit befassen, wenn ich einen bestimmten Grad erreicht habe. Und das geht dann in der Arbeit und in der Karriere wahrscheinlich genauso weiter. So. Etwas, was wir überall jeden Tag erfahren. Und die Frage wäre, ist es im Glauben auch so? Kleine Kinder zum Beispiel, wenn sie aufwachsen, damit sie ihre Welt für sich erobern können, damit sie wachsen können, damit sie interagieren können damit, die müssen auch so bestimmte Stationen abgehen. Bestimmte Krisen nennt man das, die man als Kind so hat, überwinden, damit sie weitermachen können, damit sie ihren Bereich ausweiten können, damit sie ihren Einfluss ausweiten können. Jetzt die Frage, ist es im Glauben eigentlich genauso? Und über diesem ganzen Ding steht so ein bisschen das Motto, du könntest vielleicht in Worte ausdrücken, ohne Fleiß gibt es keinen Preis. Ihr kennt alle diesen Satz. Wenn man sich nicht anstrengt und wenn man nicht tut und macht, dann gibt es keinen Preis am Ende. Wie ist es jetzt im Glauben? Wenn wir zum Beispiel die Regel auf den Glauben setzen würden, ohne Fleiß gibt es keinen Preis, dann gäbe es bestimmt Leute, die sagen würden, ich bin doch schon getauft, Moment, stopp, ich bin doch schon getauft, ich bin mit Jesus unterwegs, ich muss mir gar nichts mehr verdienen. Ich lebe auch nach christlichen Werten so. Verdienen muss ich gar nichts mehr. So, das ist, wie wir in dem Lied gesungen haben, ein Geschenk. Oder jemand sagt zum Beispiel, wenn man sich auch ein bisschen mit Kirchengeschichte im Butt zum Beispiel beschäftigt, Martin Luther hat doch entdeckt, dass allein der Glaube uns zu Gott bringt. Allein durch den Glauben daran, was Gott getan hat. So keine Werke oder was auch immer. Das Spannende ist, dass die Bibel schon ab und zu auch von Fleiß und von Werken und von Tat redet, wenn es um den Glauben geht. Ich habe euch mal einen Vers mitgebracht, der steht in Philipper 2,12. Seht ihr gleich hier. Da steht, arbeitet an euch selbst mit Furcht und Zittern, damit ihr gerettet werdet. Krasser Satz. Vor allem, wenn man so evangelische Prägung hat und sagt so, Gott, ich muss mir gar nicht, also uns wird ständig gesagt, wir müssen uns gar nichts verdienen und dann steht sowas in der Bibel. Das könnte auch im Widerspruch stehen zu anderen Versen in der Bibel, wo Paulus doch sagt, eben allein aus Gnade, allein aus Glauben. Und das Spannende ist, wenn man die Fortsetzung von diesem Vers liest, wird das ein bisschen klarer. Da steht nämlich in Philipper 2, 12 und 13, ihr könnt es, denn Gott selbst bewirkt es in euch. nicht nur das Wollen, sondern das auch das Vollbringen, so wie es ihm gefällt. Das heißt, egal ob ich mich anstrenge, in den Himmel zu kommen, ob ich alle Parameter so setze, dass ich unbedingt den Glauben kriegen muss, so, oder ob er mir mehr oder weniger zufällt und Gott in seinem geheimen, so manchmal auch so ein bisschen unerkennbaren Wesen den Glauben mir plötzlich einfach schenkt, dass mir die Augen irgendwo aufgehen. Egal wie es läuft, Gott ist derjenige, der es wirkt. Das ist, steht als Grundlage davon. Gott ist derjenige, der Glauben schenkt und der entscheidet, ob wir gerechtfertigt sind oder nicht. Und wenn wir an Jesus glauben, dann sieht er uns an und sagt, allein aus Gnade habe ich dich errettet. Ich habe es dir geschenkt. Andere Verse, die das ähnlich ausdrücken, ist zum Beispiel Epheser 2,8. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist ein Geschenk Gottes. Jesus selbst hat auch mal ein sehr cooles Bild, finde ich, gebracht in Matthäus 13, dass der Glaube, dass man praktisch drüber stolpern kann. In einem Gleichnis, wo er sagt, dass ab dem Acker, wo jemand eine Perle findet und den ganzen Acker dann kauft auf einmal. Man kann über den Glauben stolpern, der kann einfach einem begegnen. Gottes kann es wirken, dass du einfach, deine Augen plötzlich offen sind und du siehst, ah, Gott gibt's wirklich. Die andere Möglichkeit ist, sagt er im nächsten Vers, in seinem gleichen Gleichnis, es kann auch sein wie ein Kaufmann, der sehr gezielt auf dem Markt unterwegs ist und Perlen sucht und unterscheidet und analysiert und dann die eine richtige Perle findet, während er unterwegs ist. So oder so haben beide das aber nicht in der Hand, sondern es bleibt ein Geschenk von Gott. Und was die Taten angeht, also dass ein Glaube Taten braucht, da hat Jesus auch einen guten Vergleich mit den Bäumen und den Früchten. Den kennen viele bestimmt auch. Dass man an den Früchten eines Baums erkennen kann, an den Taten, an dem, was für einen Effekt mein Glaube hat, was für einen Einfluss, kann man erkennen, ob der Baum ein guter Baum ist oder ein schlechter Baum. Das heißt, Taten kann man nicht einfach wegradieren aus dem Glauben. Taten gehören dazu. An Taten erkenne ich, ob jemand einen gesunden Glauben lebt oder nicht. Auch an Worten und auch Gedanken, die vielleicht jemand teilt. Und das Spannende ist, bei diesem Bild vom Baum, der ja wächst und danach kommt die Frucht daraus, die Reihenfolge ist relativ klar bei den Dingen. Zuerst kommt der Glaube in den Stamm an Jesus und daraus wachsen die Früchte. Aus dem Glauben kommen also die guten Werke. Aus dem Glauben kommt eben meine Motivation, dass ich Gutes tun will, auch für Gott. Andersrum geht es aber nicht. Also viele gute Früchte werden nicht den Baum machen, sondern genau andersrum. Sie wachsen aus dem Baum heraus. Und ein anderes gutes Beispiel fand ich, als ich gefunden habe, stellen wir uns zum Beispiel mal einen Mann vor, der total verliebt ist in seine Frau, in seine Traumfrau, und sie liebt ihn auch zurück. Und dann sieht ein Freund, wie die sich zum Beispiel auf der Straße küssen oder umarmen oder so immer und sich diese Liebe teilen. Und er fragt die dann, ich habe gehört, dass man Vorteile davon hat, wenn man verheiratet ist. Also so steuerrechtlich und alles Mögliche. Und dann fragt er, wie oft muss ich eine Frau küssen, damit ich an diese Vorteile rankomme? Wie lange muss ich eine Frau küssen oder umarmen, damit sie mich liebt? So, und ich verstehe den verkehrten Gedanken dahinter. Das fragen wir uns ja auch, wie oft muss ich für Gott was tun, damit er mich liebt? Oder damit ich diese Liebe irgendwie in mir entdecke? Ich glaube, der Typ, der Verliebte, der gefragt wurde in diesem Beispiel, der würde sowas sagen wie, Liebe kannst du nicht durch Küssen oder sowas kaufen. Das geht nicht. Du kannst es dir nicht verdienen oder irgendwie als Lohn für etwas erwarten. Sondern du kannst am Ende einfach nur, du kriegst sie geschenkt und Ja oder Nein dazu sagen. So kannst dich dafür oder dagegen entscheiden. Und wenn dein Ja ehrlich ist und wenn du es wirklich ernst meinst mit der Liebe, dann werden die Taten automatisch kommen. Dann musst du gar nicht drüber nachdenken, sondern diese Liebe, diese Kraft in dir wird es wirken. Und ich finde das ein richtig schönes Bild. Gott zwingt also niemanden in seine Beziehung zu sich. Gott gibt uns die Wahl. Und das ist das, was wir heute im Boot auch feiern. Glaube bleibt also dieser Moment, dieser geheimnisvolle und richtig schöne Moment, wie wenn jemand etwas erkennt an einer Sache oder einer Person, die ich vielleicht gar nicht sehe oder die er lange nicht gesehen hat. Wo man plötzlich etwas erkennt, wie bei Verliebten, die Zeit miteinander verbracht haben und dann sieht man an der Person etwas, was man vorher nicht gesehen hat. Es kommt etwas dazu von so viel Wert, dass es alle meine Taten beeinflusst. Und im Glauben, glaube ich, ist es genauso. Wenn Gott uns begegnet und uns diesen Glauben schenkt, dann motiviert uns das im Heiligen Geist, der in uns wirkt, automatisch. Wir sind Vollgas unterwegs für Gott und wollen einfach aus dieser Motivation, dieser Begeisterung, wie der deutsche Begriff das richtig cool sagt, sind wir unterwegs und wollen gute Taten für Gott tun. So, vielleicht aus Dank, vielleicht aus innerer Motivation, vielleicht um Gott zu helfen, sein Reich aufzubauen. So, und am Ende, das steht in 2. Korintherbrief, am Ende sieht es ähnlich aus, wie das in diesem Text steht. Denn wir alle müssen vor Christus am Ende erscheinen. Wenn er Gericht hält, dann wird jeder Mensch bekommen, was er verdient, je nachdem, ob er in seinem irdischen Leben Gutes getan hat oder Schlechtes getan hat. Das heißt, ob ich in den Himmel komme, liegt nicht in meiner Hand. Aber was für einen Lohn ich im Himmel, wie auch immer dieser Lohn aussieht, im Himmel kriege, ich stelle mir das ein bisschen vor, womit ich angeben kann später im Himmel. So. In einer anderen Stelle sagt Jesus, er baut uns ja Wohnungen im Himmel. Und ich stelle mir das ein bisschen vor, dass das Einzige, womit wir im Himmel angeben können, so ein bisschen, ist, wer hat sich mehr geöffnet für das Tun Gottes auf der Erde? Wer hat mehr mit Gott versucht zu leben, zu erreichen? Wer hat mehr Menschen und dann untereinander so ein Rennen zu haben, wie Paulus das sagt? So ein Rennen wie ein Marathon auf das Ziel. Und dass wir am Ende, ich bin auch schon gespannt, was die Butler, wenn wir uns mal im Himmel treffen und begegnen, womit ihr angeben könnt, was ihr im Leben erreicht habt und wo Gott euch benutzt hat auch. Und es wäre falsch zu sagen, dass Glaube mit Jesus und gute Werke, dass es dabei bleibt. Glaube ist auch eine richtig harte Sache und ist auch schwer teilweise. Dinge, die ich überwinden muss und Dinge, die ich auch abkriege. Schlechte Dinge, die mir passieren, wo ich selber Fehler mache. Und das Gute an Jesus ist, er spricht uns das zu, wenn wir uns für ihn entscheiden, dass er uns jemanden an die Seite gibt, der uns hilft. Das sieht ein bisschen aus, ich habe extra meine Handelbank hier oder aus dem Jugendraum mitgebracht, ein bisschen aus wie das Ding hier. Wenn unser Leben einfach nur diese Stange hier wäre, dann wäre es relativ einfach, wenn ich mich da hinlegen würde. Ohne Probleme, kein Widerstand, kann ich auch locker mit einer Hand wahrscheinlich machen. Und dann gibt es gar keinen Widerstand. Aber so ist das Leben normalerweise nicht. Sondern ich selber oder andere Menschen werfen mir Gewichte auf meine Lebensstange manchmal mit drauf. Jonas, komm mal her. Zum Beispiel Lügen, die ich, glaube. Prägungen, negative, schlimme Ereignisse in meinem Leben, die mein Leben schwerer machen, wo ich mich dann anstrengen muss, diese Stange überhaupt noch nach oben zu kriegen. Und dann kommt, wir haben noch ein paar mehr Gewichte hier dabei, dann kommt immer mehr dazu. Manchmal ist es so, dass manche Leute richtig viel tragen müssen. Und manchmal ist es so, dass sie an ihre Grenzen kommen und das immer schwerer wird im Leben. Und Jesus sagt diesen Leuten trotzdem zu, dass er für sie da ist, dass er das mit ihnen zusammentragen kann. Und wenn ich dann es alleine versuche, wenn ich das alleine versuche und die Stange kaum hochhalten kann, ihr seht schon, wie meine Arme zittern, und es immer schwerer wird, dann wird Gott einen Helfer schicken, der mir das abnehmen kann. Und zwar so einen Helfer, dass ich die Stange theoretisch irgendwann auch nur mit zwei Fingern festhalten kann. Vielleicht sogar mit einem, weil ich das an meinen Helfer. Gut, dass der Heilige Geist vertrauenswürdiger ist als du, Jonas. Danke. Dass ich dann meinen Helfer abwerfen kann und der mir hilft, diese schweren Lasten in meinem Leben zu tragen. Wenn das nicht die beste Zusage ist, die wir kriegen können im Glauben, dann weiß ich auch nicht. Man könnte es auch so sehen, der Butt, der ist im Grunde so eine lange, zweijährige Einladung, eben diesem Gott zu begegnen. Und auch darüber hinaus, wenn wir in Gemeinde unterwegs sind, auch in der Jugend und darüber hinaus. Diesem Gott zu begegnen, und er lädt uns dann ein, wenn er uns diesen Glauben schenkt, in diesen Trainingsplan von ihm mit einzusteigen. und dann mit ihm gemeinsam zu trainieren im Glauben, damit ich Widerstand leisten kann, damit ich stark bin innerlich und jemanden habe, der an meiner Seite mir hilft, das zu verinnerlichen. Und ich weiß nicht, wie ihr einen richtig starken Christen definieren würdet. Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, wie man sich manchmal vergleichen kann. Was ist denn ein richtig starker Christ? Finde ich spannend, mal zu hören. Ich habe mir drei Sachen ganz kurz nur aufgeschrieben, das könnt ihr hier mit kurz mitverfolgen. Das eine, denke ich, ein richtig starker Christ ist jemand, der für seine Mitmenschen ein Bruder oder eine Schwester sein kann. Was heißt das? Wie wir bei den anderen Sachen gehört haben vorhin, es gibt überall sonst um uns herum diesen Leistungsgedanken. Ich muss besser werden, damit ich irgendwohin rankomme. Bei Jesus genau andersrum. Er hat Konkurrenz überwunden, indem er gedient hat. Er hat uns gedient, ist sogar bis ans Kreuz gegangen, damit wir einen freien Weg zu Gott haben. Er hat die Beziehung zu Gott wieder geheilt. Und wenn wir das, ich das an Menschen sehe zum Beispiel, die bereit sind, ihr eigenes Ego runterzuschrauben und dafür andere Leute aufheben wollen. Es gab mal, Jonas, wir haben glaube ich darüber geredet, ein YouTuber, der macht so Fitness-Sachen und der hat mal einen richtig coolen Satz gesagt: Wenn du trainierst und stärker wirst, dann nutze deine Kraft nicht dafür, andere runterzudrücken, sondern um andere Leute hochzuheben. Das zweite ist, dass ein starker Christ, glaube ich, über sich selber herrschen kann, der sich selbst im Griff hat. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, glaube ich, das zu trainieren. Jemand, der sich selbst im Griff hat, ihr kennt das auch als Selbstbeherrschung, als eine der Früchte des Geistes. Und da gab es eine Story von einem Schiff, das war im Krieg, das wurde mal getroffen von Torpedos, so gleich ein U-Boot, und es ist gesunken und das Schiff war gerade am Sinken und die ganzen Leute haben ihre Rettungswesten eingesammelt, sind rausgesprungen und ich glaube, es war nachts auf dem Meer, eine halbe Stunde wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen mehr kann man überleben, aber bei so einer Kälte hat man irgendwann nicht mehr die Kraft, um zu schwimmen, ohne Rettungsweste. So, und die Letzten haben gemerkt, es gibt nicht genug Rettungswesten für uns alle. Und dann haben vier Christen gebetet, richtig krass, und sich dazu entschieden, ihre vier Rettungswesten anderen Leuten abzugeben und sind noch gestorben. So, Leute, die ihre Angst überwinden konnten, die ihren Halt, ihre innere Stärke in Jesus gefunden haben, dass sie sogar im Tod anderen dienen können. An wen erinnert uns das? Jesus hat am Kreuz selber gebetet noch für andere. Und das Dritte, was ich finde, ist, was ein starker Christ ist, der den Trainingsplan Gottes so in dem unterwegs ist, das ist jemand, der gehorsam ist, selbst wenn es unangenehm ist. Bevor Jesus seine 12 Jünger auserwählt hat, hat er gebetet, eine ganze Nacht lang, auf einem Berg. Und danach hat er seine 12 Jünger ausgesucht, auch Judas Iskariot, der ihn am Ende verraten hat. Und er wusste, diese 3 Jahre, mit denen er zumindest mit ihnen unterwegs war, glaube ich, ganz genau, dass dieses Schicksal ihn erwartet. Und er war trotzdem mit Judas und für Judas unterwegs. Er hat Gott gehorcht. Und das nenne ich Stärke. Er war auch angegriffen, im Garten Gethsemane zum Beispiel, wo er damit gehadert hat. Und was hat er jetzt gemacht, um dort Stärke wiederzufinden? Er hat wieder gebetet zu seinem Gott. Er hat die Gemeinschaft mit ihm gesucht, hat die Kraft daraus geschöpft, bis zum Schluss gehorsam zu sein. Und das ist absolute Stärke für mich. Etwas, wo wir an Jesus merken, was es eigentlich heißt, ein starker Christ zu sein. Und für uns als Gemeinde bleibt also eigentlich, und für uns als Boot bleibt eigentlich nur, euch einzuladen, genau in diesen Trainingsplan oder eben in diese Einladung Gottes, dass er mit euch Buttlern unterwegs sein will, auch mit jedem anderen. Und dass wir als Gemeinde euch anbieten, ihr könnt auch Teil unserer Glaubensfamilie sein, so. Dass wir gemeinsam unterwegs sein wollen, mit euch. Dass wir uns gegenseitig stützen können, wie der Jonas mich gerade gestützt hat. Und dass wir füreinander da sein wollen. So. Das ist das, wo wir euch begleiten wollen, die 2 Jahre beim Butt, und laden euch ein, da länger dabei zu sein. Und wir wollen Gott einfach gemeinsam erleben. Und wir wollen es auch vorleben. Also ich zumindest für meinen Teil möchte das gerne vorleben, in meinen Taten, in meinen Worten, dass Sie ein Beispiel daran haben, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, dass es sich lohnt und wie gut Gott zu einem ist. Wir wollen euch unterstützen in euren guten Werken, nachdem Gott euch den Glauben geschenkt hat. So. Und das ist diese Idee vom, dass man was tun muss, dass es ohne Fleiß vielleicht keinen Preis im Glauben gibt. Und wir wollen aber euch segnen auch und für euch beten, nicht nur heute, sondern auch darüber hinaus. Deswegen bitte ich schon mal die vier Butler nach vorne mit ihren Paten. Wir wollen euch auch unter diesen Segen Gottes stellen.